Ja, danke. Genau. Also ich sag's, Helga hat es ja schon angedeutet und es ist wirklich so. Also es ist wirklich eine herausfordernde Message heute. Und ich werde auch mit einem Zitat beginnen. Zitate sind eigentlich ganz cool, weil zum einen lässt einen das ja irgendwie schlau aussehen. Also wenn man so Zitate von schlauen Menschen bringt, das wirkt irgendwie intellektuell, finde ich. Und ja, ich kann ja auch nichts dafür für das Zitat, weil ich habe es ja nicht gesagt. Also bin ich irgendwie auch fein raus. Aber das Zitat, ich glaube, ihr seht schon oben, der heißeste Platz in der Hölle ist für jene bestimmt, die in Zeiten großer moralischer Krisen neutral bleiben. Wow. Ja, ein Zitat von Martin Luther King. Und du denkst jetzt vielleicht, hey, ey, das ist eine steile Aussage, oder? Das ist doch krass. Der heißeste Platz in der Hölle für jene bestimmt, die in Zeiten großer moralischer Krisen neutral bleiben. Ja, das ist irgendwie nicht so ein leicht verdaulicher Satz. Und nicht, was einem irgendwie so wohltuend, irgendwie so, ja, bis ins Herz runterläuft. Ja, aber wisst ihr was? Martin Luther King war mit dem Zitat, war er eigentlich ziemlich nah an der Bibel dran. Nee, nicht nur eigentlich, er war damit sehr nah an der Bibel dran. Und auch wenn das schon sehr krass ist, was er hier sagt, Jesus hat noch viel krassere Dinge gesagt. Und zwar steht in der Offenbarung am Ende des zweiten Teils der Bibel, in Offenbarung 3 steht, ich kenne dich genau. Und ich weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau. Und deshalb werde ich dich ausspucken. Heftig. Krass, was Jesus da sagt. Das heißt, Jesus sagt hier, du kannst mit Jesus unterwegs sein und du wirst ihm irgendwann eines Tages gegenüberstehen und er wird sagen, du, ja, ich werde dich ausspucken. Puh, das ist jetzt vielleicht wirklich ein drastisches Bild. Aber wisst ihr, ich glaube, vielleicht brauchen wir manchmal genau das. Vielleicht brauchen wir manchmal genau so einen Satz, um zu verstehen, worum es wirklich geht. Jesus sagt, ach, wärst du heiß oder kalt, entweder das eine oder das andere, würdest du doch wenigstens eine Position beziehen. Aber das tust du nicht. Du bleibst neutral. Du bleibst irgendwo in der Mitte. Aber jetzt mal ehrlich, ist es wirklich so? Also leben wir in einer Zeit mit moralischen Krisen? Kennt ihr das? Kennt ihr irgendwelche moralischen Krisen? Oder gibt es Krisen, die mich ja, vielleicht irgendwas angehen würden, ich mich aber, naja, so irgendwie, ja, ich höre es mir an, aber ich halte mich da irgendwie lieber raus. Ich bleibe also irgendwo, ja, sagen wir es mal so, ich bleibe irgendwie lau. Ich bleibe irgendwo in der Mitte. Ich beziehe keine Position. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und am besten beantwortest du es auch für dich selbst. Aber ich will dir mal so ein paar Fakten nennen. In Skandinavien, also in Dänemark, um genau zu sein, gibt es inzwischen ein Gesetz. Und dieses Gesetz, das besagt, dass es untersagt ist, in Kindertagesstätten Kinder zu umarmen, weil es vor sexuellem Missbrauch schützen soll. Und zeitgleich hat man aber eine Experimentierstunde eingeführt, in der Kinder sexuelle Erfahrungen machen sollen. Und wisst ihr, es gibt solche Experimentierstunden auch bei uns. In Kitas hier in Deutschland. Ist das eine moralische Krise? Entscheide selbst. Anderes Beispiel. In unserer Gesellschaft und der Politik wird ja in den letzten Jahren gern mal von alternativen Fakten gesprochen. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Alternative Fakten oder alternative Wahrheit? Naja, das ist ja irgendwie so ein bisschen. Es ist zwar eine Falschmeldung, also man könnte es auch mal ganz krass Lüge bezeichnen, aber man stellt das einfach mal so dar, als ja, wäre es irgendwie eine Form von Wahrheit. Man biegt es sich irgendwie so hin, ja, es ist einfach eine alternative Wahrheit. Also jeder bastelt sich seine Wahrheit irgendwie selbst. Ist das eine moralische Krise? Beantworte es für dich selbst. Noch ein drittes Beispiel. Und in Bolivien und übrigens auch in Neapel, da wurde von der Regierung ein Gesetz erlassen, dass man nicht evangelisieren darf. Das heißt, wenn du deinen Nachbarn jetzt einlädst, mit hierher zu kommen, dann kannst du damit mit Gefängnis bestraft werden. Und es geht aber auch so weit, dass du deine Kinder nicht mehr in eine kirchliche Einrichtung fahren darfst, weil sie damit ja mit dem Evangelium in Verbindung gebracht werden könnten und auch dafür fährst du ein. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt noch mehr Beispiele. Aber das ist die Situation, in der wir heute stehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke schon, irgendwie, wir stecken in einer moralischen Krise. Und die Frage, die jetzt hier im Raum steht, die ist ja die, wie gehen du, wie gehen ich, wie gehen wir damit um? Wir als gläubige Christen. Und es ist nicht oft so, wir nehmen das schon irgendwie wahr, wir ziehen uns aber irgendwie auch zurück. Und wir ziehen uns irgendwie zurück, ich sag's mal so, in unsere fromme Blase, die wir manchmal vielleicht auch Kirche nennen. Und vielleicht hoffen wir auch insgeheim, dass es nicht mehr so lange dauert, bis wir in den Himmel kommen. Und wir das Ganze nicht weiter miterleben müssen. Und ich hatte ja gesagt, die Message ist irgendwie unbequem. Und ich glaube, sie ist genau deswegen so unbequem, weil wir haben nämlich zwei Probleme. Das eine und das erste Problem ist, wir sind alle noch hier. Also wir sind noch nicht im Himmel. Und das zweite Problem, was wir haben, ist, dass Jesus was sehr Konkretes genau zu dieser Situation sagt. Und zwar in Johannes 17 betet Jesus zum Vater. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engere Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Also Jesus betet da nicht drum, dass Gott uns aus der Welt nimmt. Und er betet nicht drum, dass Gott uns als Versteck so eine fromme Blase schenkt, die uns vor Krisen abschirmt. Aber Jesus betet, dass der Vater uns vor dem Bösen bewahrt, dass wir seine Wahrheit erkennen, die uns immer näher zu ihm bringt. Und diese Wahrheit sollen wir in die Welt tragen. Also Gott stellt dich und mich in diese Welt und sagt, positioniere dich, beziehe Stellung zu der Wahrheit, die in Gott ist und konfrontiere die Welt damit. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke dir, Herr, dass wir in deinem Wort wirklich Wahrheit lesen, weil du die Wahrheit bist. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du mich jetzt einfach gebrauchst, dass du mir einfach deine Worte schenkst, dass du mir das schenkst, was dir auf dem Herzen liegt, Jesus. Dass du uns genau da begegnest, wo jeder von uns Einzelne steht in diesem Moment. Dass du unsere Herzen aufmachst. Amen. Jesus hat uns in diese Welt also geschickt und wir sollen Position beziehen. Und das hat auch Daniel erlebt.
Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Palast. Da erschreckte mich ein Traum. Deshalb rief ich alle Weisen Babels zu mir, doch sie konnten mir den Traum nicht deuten. Schließlich trat Daniel vor mich hin. Ich sagte zu ihm, ich sah deutlich einen Baum. Er stand in der Mitte der Erde und war unermesslich groß. Er wuchs und wurde immer größer und mächtiger und sein Wipfel reichte schließlich bis in den Himmel. Er hatte frische grüne Blätter und trug so reichlich Frucht, dass alle von ihm genährt wurden. Die wilden Tiere fanden unter ihm Schatten und in seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels. Plötzlich rief ein Engel mit mächtiger Stimme,
fällt diesen Baum! Die Tiere sollen aus seinem Schatten fliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Den Stumpf und die Wurzeln aber lasst stehen.
Jetzt sag du mir, Daniel, was der Traum bedeutet.
Daraufhin stand Daniel eine Zeit lang vor Entsetzen wie erstarrt, weil ihm seine Gedanken Furcht einjagten. Dann sagte er:
Dieser Baum, o König, bist du. Denn du bist mächtig und groß geworden. Deine Herrschaft erstreckt sich von einem Ende der Erde bis zum anderen. Der Höchste hat über dich einen Beschluss gefasst. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Die ganze Welt soll erkennen, dass Gott die Herrschaft demjenigen geben kann, dem er sie geben will. Dass aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet Folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Darum, o König, höre an, was ich dir rate. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen.
12 Monate später, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, rühmte er sich und sagte:
Ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe?
Aber noch während er redete, ertönte eine Stimme vom Himmel:
Hiermit sei es dir gesagt, o König! Deine Würde als König ist dir genommen worden.
Sofort geschah mit Nebukadnezar, was ihm die Stimme angekündigt hatte. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er fraß Gras wie die Rinder und wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Die Jahre vergingen und seine Haare wurden so lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie die Krallen eines Vogels.
Am Ende dieser Jahre richtete ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel auf. Mein Verstand kehrte wieder und ich dankte dem Höchsten.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas hört. Im ersten Moment finde ich, es ist irgendwie so, ja, man denkt immer, ist es irgendwie weit weg. Aber ich glaube, es hat eine tiefe Message für uns heute. Und habt ihr gewusst, vor einigen Tagen wurden die Ruinen von Babylon als Welterbe deklariert? Habt ihr das gelesen? Stand jetzt in der Zeitung, habe ich entdeckt. Das heißt, wir können heute noch Überreste davon sehen. Aber wisst ihr, Babylon war nicht nur ein geografischer Ort. Babylon war auch eine Mentalität. Und diese Mentalität, die zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Schauen wir mal ganz am Anfang des ersten Teils der Bibel. Schauen wir mal auf Adam und Eva. Sie bekommen von Gott einen unfassbar schönen, sensationellen, gigantisch, grandiosen Platz zum Leben. Das Paradies. Ein Lebensraum, der einfach unfassbar schön ist. Und Gott sagt ihnen, dass sie von allen Früchten essen dürfen, bis auf die Früchte von diesem einen Baum. Und was macht der Teufel? Er kommt und sagt den beiden: Es kann doch wohl nicht sein. Es kann doch wohl nicht sein, dass ihr von diesen schönen, roten, saftigen Früchten nicht essen dürft. Der Teufel sagt ihnen: Also hört mal, also wenn ich ja euer Gott wäre, also ich würde euch das nicht vorenthalten. Also ich würde euch das alles geben. Ich würde euch die besten Früchte geben. Und dann könntest du alles tun wie Gott. Und wir wissen, wie es ausging. Eva fiel drauf rein. Sie sagt einfach: Ja, das will ich. Und das ist Satans erste krasse Lüge. Er sagt: Mir geht es um dich. Aber bei Gott geht es nur um ihn. Gott will dir das Beste vorenthalten. Aber mir geht es nur um dich. Und gleich hier wird diese Babylon-Mentalität sichtbar. Und das nächste Mal begegnet uns diese Mentalität in 1. Mose. Da heißt es: Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Was soll das? Also bringt es irgendwas? Das macht uns berühmt. Wir wollen auch so viel Einfluss haben wie Gott. Was macht's? Berühmt. Wen macht's berühmt? Uns. Uns? Mich? Die babylonische Mentalität, die will immer dich, dein Ego groß machen. Dass du groß rauskommst, dass dein Name gerühmt wird und dass du in den Mittelpunkt gerückt wirst. Und wenn wir ganz ans Ende der Bibel schauen, in die Offenbarung, dann lesen wir auch hier was über diese Mentalität. Da steht nämlich in Offenbarung 17, auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name. Die große Babylon, die Mutter aller Verführung und allen Götzendienstes auf der Erde. Die Mutter aller Verführung und allen Götzendienstes. Die babylonische Mentalität hat immer ein Ziel, uns wegzubringen von Gott. Und das Ziel, uns, unser Ego, groß zu machen. Du wirst berühmt. Du kommst groß raus. Und genau das ist die Verführung. Und warum ist der Teufel mit dieser babylonischen Mentalität so erfolgreich? Ganz einfach. Der Teufel sagt ja permanent, es geht um dich. Und was wir hören wollen, ist doch, es geht um mich. Und das gefällt uns. Aber wisst ihr, Gott ist so großartig, dass er uns nicht ins offene Messer laufen lässt. Weil er uns in seinem Wort in der Bibel genau beschreibt, was diese Mentalität ist und was hier passiert. Und zwar lesen wir das im ersten Teil der Bibel beim Propheten Jesaja. Und hier spricht Gott ganz konkret zu Babylon. Noch lebst du sorglos in den Tag hinein. Eingebildet, wie du bist, siehst du nur dich und außer dir zählt nichts. Du sagst, ich werde niemals Witwe sein. Einsam leben ohne Kinder. Nein, das gibt es nicht. Auf deine Bosheit hast du dich verlassen und gedacht, es sieht ja niemand, was ich treibe. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich so stolz gemacht. Du siehst wirklich nur dich selbst. Alles andere nimmst du nicht wahr. Kennt ihr die drei heilige Dreieinigkeit von Babylon? I, me und myself. So wie Gott auch dreieinig ist, ist auch die babylonische Mentalität dreieinig. Me, myself and I. Das ist das Zentrum dieser Mentalität. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe euch eine Treppe mitgebracht. Und ich möchte euch anhand dieser Treppe was verdeutlichen. Also ihr seht hier oben diesen Sessel für den Thron. Und klar, wir sagen alle und wir wissen alle, ja, klar, Gott sitzt auf dem Thron. Das ist für uns gar keine Frage. Wenn ich durch hier reingehen würde und sagen, wer sitzt auf dem Thron, dann würdet ihr alle sagen, ja, ist klar. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auch die babylonische Mentalität hat eben so eine Treppe. Und zwar passiert das systematisch, Schritt für Schritt. Wir gehen auf die erste Stufe. Und ohne dass wir es merken, das ist so ähnlich wie wenn man zunimmt, man geht so die erste Stufe und man merkt so gar nicht ganz genau, was passiert. Selbstverherrlichung. Und jetzt sagst du vielleicht, Selbstverherrlichung, jetzt komm, jetzt hör auf, also das ist doch, kann doch also ich doch nicht. Würde ich doch nie machen. Aber denk mal drüber nach, Social Media. Selfie von hier, Selfie von hier, Selfie von hier. Und alle 5 Minuten gucken wir, wie viele Likes. Um wen geht's? Um mich? I, me, myself. Und versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass Social Media schlecht ist. Darum geht's nicht. Aber es geht um unsere Herzenshaltung. Es geht darum, es dreht sich nur um mich. So, jetzt gehen wir auf die zweite Stufe. Der Jürgen guckt ein bisschen kritisch hier als Sicherheitsmensch. Es hält. Die zweite Stufe, Selbstauferbauung. Wisst ihr, was einer der größten Wirtschaftszweige bei uns ist? Wellness. Selbstauferbauung. Und auch hier, versteht mich nicht falsch, Wellness ist gut, ich mache auch gern Wellness. Aber es geht darum, uns aufzuerbauen. Hört ihr die Worte? Uns aufzuerbauen. Es geht genau darum, dass ich nur noch das tue, was sich für mich gut anfühlt. Es muss für mich irgendwie stimmen. Und ja, vielleicht ist es sogar so, ich höre mir dann die Messages an, die mir gut tun. Die Message, die gerade so meiner Seele, die mich so streicheln und ja, vielleicht wäre eine ganz andere Message dran. Genau, und dann gehen wir noch eine Stufe höher, also die hat gehalten. So. Die dritte Stufe. Selbstgenuss. Und zwar im Extrem. Und das ist dann so, ja, es ist nur noch das, es zählt nur noch das, was sich auch gut anfühlt. Und wenn es sich richtig gut anfühlt, ich glaube, dann muss es auch theologisch richtig sein. Denn meine Gefühle geben mir ja recht. Ob es die Wahrheit ist, spielt dann gar nicht so die Rolle. Aber wisst ihr, schaut euch mal bewusst Werbung an. Also macht das mal, also schaut mal Werbung. Es geht darum, es werden Gefühle vermittelt. Und wenn Gefühle vermittelt werden, dann ist es doch so, ja, ich glaube, dieses Gefühl will ich. Und wenn das Gefühl stimmt, dann ist ja auch die Realität genau so. Freude am Fahren, ja. Und ohne es gemerkt zu haben, sind wir Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 sind wir gegangen und ja. Merkt ihr was? Jetzt gibt es ein Problem. Auf diesem Thron gibt es nur Platz für einen. Es findet ein Kampf statt. Und ich habe mich da drauf gesetzt. Alles andere muss weichen. Ich habe den Thron besetzt. Und das ist babylonische Mentalität. Es wurde eine Studie unter Kirchgängern gemacht und die Frage gestellt, was ist die Grundlage eurer Entscheidung? Das fand ich sehr spannend. 31% haben gesagt, was sich richtig und gut anfühlt, das muss doch auch richtig sein. Okay. 18% haben geantwortet, ja, meine Entscheidung, och, was für mich am besten ist. 14% haben gesagt, was am wenigsten Konflikte mit anderen verursacht. Liebe kann ja nicht schlecht sein. Und nur 16% haben gesagt, was die Bibel sagt. Das heißt, wenn ich jetzt hier über das rede, was in der Bibel steht, dann würden 16% von euch sagen, ja, das ist so. Das ist die Grundlage meiner Entscheidung. 16%. Wisst ihr, während wir diese Treppe laufen, passiert was mit unserer Gottesbeziehung. Wir gehen die einzelnen Stufen so hoch und schon auf der ersten Stufe fragen wir, ja, meint es Gott wirklich gut mit mir? Wenn Gott so viele Dinge sagt, die sich für mich irgendwie vielleicht seltsam anfühlen, ja, ist das dann überhaupt wahr? Kann das denn überhaupt sein? Gottes Wahrheit muss doch mit meinen Gefühlen übereinstimmen oder nicht? Und dann gehen wir weiter, auf der zweiten Stufe. Und wir denken, Gott liebt mich nicht. Wenn Gott mich lieben würde, dann würde ich mich doch so stehen lassen, wie ich bin. Und noch weiter, wir meinen, Gott ist nicht für mich. Gott verlangt viel zu viel von mir. Wisst ihr, Babylonien will immer Gott vom Thron schubsen und dich, me, myself and I, auf den Thron stellen. Und irgendwann sind wir dann so weit von dem entfernt, was Gott für sich in Anspruch nimmt. Und wir zweifeln Gott an. Und ich glaube, da spielt es gar keine Rolle, um welche Themen es geht. Ob es irgendwelche moralische Themen sind. Gott hat Positionen, die er uns in der Bibel vorstellt. Und während wir sie so lesen, denken wir, irgendwie, das stimmt doch nicht mit dem überein, was ich fühle. Das kann irgendwie nicht sein und überhaupt, ja, Gott meint das doch eh nicht gut. Das Problem ist, wir glauben der Stimme Babylons. Und wisst ihr, was an der alleruntersten Stufe dieser Treppe Babylons ist? Nebukadnezar hat es erlebt. Sofort erfüllte sich diese Ankündigung. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Ich wurde vom Tau durchnässt, mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen. Ja, das heißt so viel, Nebukadnezar war durchgeknallt. Total neben der Spur. Abgedreht. Und jetzt lass uns doch mal so ein bisschen zurückspulen. Denkt an unsere Gesellschaft. Und vielleicht denkst du auch jetzt, na, es geht irgendwie vielleicht ein bisschen zu weit. Aber mal ehrlich, welche Nachrichten, welche Meldungen, was bekommen wir tagtäglich mit? Was ist politisch korrekt und was nicht? Alternative Fakten? Erzieher dürfen Kinder nicht mehr umarmen und sexuelle Erziehung darf nicht mehr den Eltern überlassen werden? Und? Ich glaube, wir sind als Gesellschaft durchgeknallt. Und das ist sicher nicht nur die Welt da draußen. Das sind auch wir, du und ich. Und auch wenn ich dir jetzt ganz persönlich sehr nahe komme, ich glaube, auch wir Christen wissen manchmal nicht mehr so genau, was richtig und falsch ist. Wisst ihr, als ich mich auf diese Message vorbereitet habe und ich unterwegs war, da kam mir so ein Gedanke. Ich habe Radio gehört und war auf dem Weg ins Geschäft. Und ich habe gemerkt, ja, was alles so an Einflüssen auf mich so einströmt, tagsüber. Alles Mögliche an Informationen. Ja, auch an Dingen, die ich so im Geschäft an Meldungen mitbekomme. Diversity, was es alles gibt. Gender. Ja, und dann ist es so, dass ich gedacht habe, Mensch, irgendwie, das ist das Säuseln Babylons. Und wenn es eindeutig und absolut klar anders in der Bibel steht, dann ist es oft so, dann finden wir tausend Argumente, warum das so nicht zu sehen ist. Oder warum das ja heute ganz anders und nicht mehr zeitgemäß ist. Weil es sich einfach nicht gut anfühlt. Wir sind durchgeknallt. Und sicher ist es heute keine so easy Message. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dem Thema stellen und dass wir ehrlich sind. Ich glaube, wir brauchen einen Awakening Call. Wir brauchen einen Call, wo Gott uns aufweckt. Wo uns den Blick schärft. Gott sagt zu Nebukadnezar, ich werde deinen Baum absägen. Ich haue die ganze Generation ab. Ich habe damit gar kein Problem. Und wenn Gott wollte, Gott ist alles möglich, er könnte unsere Generationen auf einmal wegnehmen. Und glaubt nicht, dass es uns nicht treffen würde. Gott sagt auch uns, wenn du in diesen Positionen Babylons bleibst, wenn du daran festhältst, dann werde ich dich wegnehmen. Gott ist es, der auf dem Thron sitzt. Gott ist es, der Macht hat. Gott ist es, dem alles möglich ist und der über alles entscheidet. Und wir sollten voller Ehrfurcht vor ihm stehen. Und wir sollten ihm wieder die allererste Stelle in unserem Leben geben, weil er Gott ist. Und weil er ist, wie er ist. Das ist die erste Message. Und die zweite Message ist das, was Gott auch Nebukadnezar sagt. Einen Ast lasse ich stehen, diesen Baumstumpf. Und Gott spricht auch zu uns, in unsere Gesellschaft und in unsere Kirche hinein. Einen Ast lasse ich stehen, ich säge nicht alles ab. Komme vor meinen Thron, mache mich wieder zum Zentrum deines Lebens und ich gebe dir die Chance umzukehren. Und ich gebe dir die Chance neu anzufangen. Das ist Gnade. Und das Thema der Message heute ist ja, wie kann ich Gott wieder näher kommen? Und wisst ihr, was echt übel ist? Der Teufel, der tritt auf, nimmt die Wahrheiten Gottes und dreht sie einfach rum. Und jetzt lasst uns mal genau andersrum machen. Wir drehen die Strategie des Teufels einfach um. Weg von der Babylon-Mentalität, weg von der Lüge, weg von I, me und myself. Und wie kannst du, wie kann ich Gott wieder näher kommen? Und ich möchte euch drei Statements mitgeben und alle beginnen mit ich will. I will. Und das ist eine Entscheidung, das ist kein Gefühl. Das ist eine Entscheidung, die ich mit meinem Herzen treffe. Ich will Gott groß machen. Ich will dich erheben, mein Gott. Du König und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will Gott groß machen. Und ich oute mich jetzt mal. Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, was in der Fußballlandschaft und der Bundesliga passiert. Und ich kann euch auch nicht sagen, wo der VfB gerade steht. Ich weiß nur, Bayern ist irgendwo ganz oben. Und ja, irgendwie auch, ja, ich finde es auch langweilig ein bisschen. Aber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber wisst ihr, was ich faszinierend finde? Bei so einem großen Turnier, wie jetzt zum Beispiel die Frauenfußball-WM, wenn die Kameras so in diese Menge hier rein und oh, ja, alle johlen, alle reißen die Hände hoch, alle jubeln, alle tanzen. Wow! Wenn wir in der Kirche unsere Hände heben, dann sind wir ganz schnell Fanatiker. Aber wisst ihr, ich möchte in einer Church sein, in der wir unsere Herzen und Hände Gott entgegenstrecken. Wo wir krass für Jesus on fire sind. Wo wir das, was in einem Stadion passiert, wo wir das hier erleben, wo Menschen während des Worships heil werden, wo Menschen während des Worships gesund werden, wo Beziehungen wieder intakt kommen. Wo Gottes Gegenwart einfach so krass erlebbar wird und erlebbar ist. Das zweite, ich will. Ich will Gott anerkennen. Woher nimmst du dir das Recht dazu? Bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er aber dir alles geschenkt, wie kannst du denn damit prahlen, als wäre es dein eigener Verdienst? Lass uns wieder begreifen, wer wir sind. Wir kamen nackt auf diese Welt. Wir haben nichts mitgebracht. Ich verrate euch was, wir nehmen auch nichts mit. Alles, was ich bin, alles, was ich bin, kommt von Gott. Gott ist alles. Die Fähigkeiten, die Gott mir gibt und auch dir gegeben hat, die hat er mir nicht für mich gegeben. Es geht am Ende nicht um meinen Namen, es geht um seinen Namen. Es geht am Ende nicht um ICF, das ist ein Logo. Es geht um ihn. Es wird im Himmel keine Ecke geben, wo ICF das ICF-Logo sein wird. Vielleicht gibt es eine Ecke, wo ein bisschen lautere Musik ist, das könnte unsere Ecke sein, aber ich will Gott mein Leben hinhalten. Gebrauche mich, gebrauche meine Begabung, gebrauche meine Fähigkeiten, um deinen Namen Ehre zu machen, um dich anzubeten, um das Evangelium weiterzugeben. Und das dritte, ich will mich klein machen. Beugt euch vor den Herrn, dann wird er euch aufrichten. Und das ist was die babylonische Mentalität, was Babylon nicht hören will. Aber wenn du Gott wieder näher kommen willst, dann geh auf die Knie. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich. Als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, da ist er nicht auf dem hohen Ross dahergeritten, auch nicht auf dem stolzen Pferd, sondern auf dem Esel. Und hast du dir schon mal einen Esel von oben angeschaut? Hast du schon mal gemacht? Genau, der Esel trägt ein Kreuz. Der Esel hat eine Botschaft. Ich beuge mich vor Gott. Das ist Demut. Jemand hat mal gesagt, Demut bedeutet nicht weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Denke weniger von dir und denke mehr an deinen Vater im Himmel. Wir sind ein Gefäß, in das Gott seine Botschaft hineinschütten kann, um der Welt die Wahrheit, um der Welt die Botschaft von Jesus zu erzählen. Und vielleicht hat Gott dich in eine Situation gesteckt, die anstrengend ist, die mühsam ist. Und wo du dich in die Ecke gedrängt fühlst. Aber Jesus sagt uns, wenn ihr schweigt, dann werden die Steine schreien. Und wir haben heute Abendmahl. Und auch das ist ein Symbol, wie Jesus mit der Mentalität Babylons umgeht. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat an dem Abend, wo er mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat? Sie kamen zusammen und Jesus hat sich gebeugt und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und damit hat Jesus ganz klar gezeigt, was er von dieser Babylon-Mentalität hält. Und er lädt dich jetzt ein, jetzt beim Abendmahl. Er lädt dich ein, mit leeren Händen zu seinem Tisch zu kommen. Du bringst nichts mit. Alles, was du brauchst, bekommst du an diesem Tisch. An diesem Tisch bekommst du den gebrochenen Leib Jesu in Form von dem Brot. Jesus, dessen Leib für dich gebrochen wurde, damit du umkehren, damit du neu anfangen kannst. Und du kannst am Kreuz das eintauschen, was dich krank macht, was dich belastet, deine Schuld. Und der Saft und der Wein, die stehen für das Blut Jesu, das vergossen wurde, um uns, um dich und mich wieder mit dem Vater zu versöhnen. Und Jesus sagt, wann immer ihr dieses Abendmahl feiert, so wie jetzt, dann denkt an mich. Und das heißt auch, dass wir vergeben, dass du und ich vergeben. Und alles, was du an Zorn, an Unversöhnlichkeit, an Streit in deinem Herzen noch mitgebracht hast, lass es dort. Lass es dort hinten am Kreuz. Jesus lädt dich jetzt ein.